Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute Folge 12, Klassenerhalt.
Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge eures Eisbären-Fan-Podcasts. Herzlich willkommen natürlich auch an dich, Nico.
Servus.
Und zu Beginn habe ich mir gedacht, wir greifen einfach mal kurz das Thema Olympia auf, also speziell natürlich das Turnier der Eishockey-Mannschaften. Herzlichen Glückwunsch an die USA, haben sich ja in einem knappen, hochklassigen Finale mit 2:1 gegen Team Kanada durchgesetzt. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, die zwei besten Mannschaften des Turniers standen dann auch im Finale. Und ja, für unsere deutsche Mannschaft, ich weiß nicht, wie du es siehst, Nico, lief es ja aus meiner Sicht nicht ganz so erfolgreich, wie man sich's vielleicht im Vorfeld gedacht hat, oder?
Ja, ich glaube, das trifft schon ziemlich gut. Natürlich sind die Erwartungen immer groß, wenn man die ganzen NHL-Spieler dabei hat. Ich denke, es ist natürlich so, was man dabei auch immer ein bisschen vergisst oder wegschiebt, dass natürlich auch die anderen Teams ihre NHL-Stars dabei haben und das auch teilweise noch mehr sind. Aber unabhängig davon, glaube ich, haben wir einfach das Problem gehabt, dass, ich will jetzt da niemanden irgendwie einen Vorwurf machen, aber dass sich die NHL-Spieler nicht wirklich gut haben einfügen können in das deutsche Team. Das ist vielleicht bei anderen Ländern besser gelungen, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber bei uns zumindest war es so mein Gefühl. Und man hat nur immer wieder mal in kurzen Phasen dann erkennen können, zu was das Team eigentlich in der Lage wäre, wenn es funktionieren würde. Ich muss sagen, trotz allem, auch das ist so ein Punkt, den man jetzt inzwischen halt schon gewohnt ist und deswegen das als selbstverständlich wahrnimmt, aber das Erreichen des Viertelfinals ist ein Erfolg und keine Enttäuschung. Was in den letzten, ich sage jetzt mal 20 Jahren bei der Nationalmannschaft passiert ist, dass das Viertelfinale als selbstverständlich wahrgenommen wird, egal jetzt ob bei Olympia oder bei einer WM.
Das ist schon eine krasse Entwicklung eigentlich.
Das ist eine Wahnsinnsentwicklung. Und man sieht einfach auf der Ebene, wenn dann nicht alles perfekt zusammenpasst, dann bist du einfach raus. Das ist auch einfach mal okay. Du kannst nicht in jedem Turnier immer irgendwelche Sensationen da hervorbringen, aber ich finde es halt Wahnsinn, dass wir das Viertelfinale erreichen, obwohl nicht alles zusammenpasst. Und das ist eigentlich ein Erfolg, finde ich. Und das sollte man jetzt im Nachgang, nachdem diese erste Enttäuschung verflogen ist, schon auch hervorheben.
Finde ich, hast du sehr schön beschrieben und ausgeführt. Ich glaube, mehr gibt es dazu tatsächlich auch gar nicht zu sagen. Wir haben natürlich irgendeinen Einstieg in die heutige Folge gebraucht. Und nachdem es die erste Folge nach Olympia ist, wollte man eben mit Olympia dann auch ein Stück weit starten, aber wir haben natürlich noch viel, viel aus unserer Sicht wichtigere Themen im Gepäck, denn letztlich geht es ja um unsere Eisbären und da das Wichtigste zuerst, Klassenerhalt.
Ja, nie mehr Oberliga. Nee, ganz stark. Ist jetzt natürlich einfach auch ein Thema, das ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde in den letzten Wochen, weil wir halt tabellarisch sehr gut dastehen. Es war natürlich auch klar, obwohl es rechnerisch noch möglich war, war es ja schon ein bisschen länger klar, dass man sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr in die Playdowns rutschen wird. Von daher ist das jetzt vielleicht schon, ja, ich sag mal, nicht mit der allergrößten Freude, sondern eher mit zufriedenem Nicken irgendwie bedacht worden, aber man kann es nicht oft genug und laut genug sagen, dass das auch ein Wahnsinnserfolg ist. Vor allem das schon so früh in der Saison irgendwie klar zu machen, nicht bis zum letzten Spieltag zittern zu müssen, ist großartig, ja.
Ich habe so das Gefühl, dass man schon im Laufe der Saison gesehen hat, dass sich die Mannschaft gesteigert hat. Spricht ja auch der Tabellenplatz entsprechend dafür. Gerade im Vergleich zur vorherigen Saison, die ja so in Regensburg, glaube ich, keiner nochmal erleben hätte wollen. Und dementsprechend, es ist einfach ein toller Erfolg. Letztlich aber dann, ja, okay, das war das ausgesprochene Ziel, das wurde jetzt erreicht. Aber Stand jetzt kann man ja sagen, es ist eigentlich ein Teilerfolg und jetzt geht's weiter.
Ja, richtig. Und
Also.
weil du es gerade angesprochen hast, die letzte Saison, da muss man auch mal ein bisschen zurückdenken, dass wir zu dem Zeitpunkt letztes Jahr natürlich gerade wirklich ein Tal durchlaufen haben, sportlich. Aber irgendwie, man konnte ja sich nicht darauf verlassen, aber man hatte immer im Hinterkopf, dass halt mit Sölp eine Mannschaft da ist, die ganz offensichtlich noch schlechter ist. Und das ist was, was dieses Jahr nicht gibt, was nicht existiert. Diese vier da unten, ich habe das in der letzten Folge schon mal als Begriff benutzt, dieses Haifischbecken. Ich will da wirklich nicht mit drin stecken. Ich beneide da niemanden drum. Meiner Meinung nach gibt es aktuell keinen, der wirklich besser oder wirklich schlechter ist als andere Teams, von denen die da sehr wahrscheinlich teilnehmen werden. Und ja, umso größer ist der Erfolg bei uns jetzt auch zu sehen, dass wir da einfach gar nichts damit zu tun haben.
Ja, absolut. Gerade wenn man sich jetzt anschaut, Kaufbeuren ist auf dem letzten Platz, aber ich meine, gerade wir haben es ja jetzt erst schmerzlich erfahren dürfen, dass das eigentlich gar nichts aussagt.
Ja, zumal Kaufbeuren natürlich auch, wir werden da ja noch drauf kommen, jetzt auch langsam so Langzeitverletzte wieder zurückbekommt
Ja.
und sich auch verstärkt hat. Und ja, das war auch irgendwie klar, dass die nicht einfach kampflos aufgeben und dann absteigen werden. Aber ja, wie gesagt, das macht es eigentlich noch wichtiger, weil sogar mit Platz 11 ist man meiner Meinung nach jetzt auf keinen Fall auf der sicheren Seite gegen Kaufbeuren.
Ja, werden auf jeden Fall, glaube ich, sehr interessante Playdowns. Schauen wir mal.
Und sehr angenehme für uns.
Ich wollt gerade sagen, genau, sehr angenehm für uns, weil wir es natürlich von der Ferne aus betrachten können und nicht mit drin stecken, Gott sei Dank. Und dementsprechend, ja, man kann eigentlich diesen Erfolg jetzt, also unser erreichtes Saisonziel, ja, gar nicht genug würdigen zu diesem Zeitpunkt, wie du schon richtig gesagt hast, zu diesem frühen Zeitpunkt eigentlich schon. Und auch die Tatsache, dass wir noch um die direkte, also um Platz 6 quasi mit im Rennen sind, das ist ja auch Wahnsinn eigentlich.
Ja,
Also
richtig.
ich glaube,
Ja,
vor der
super.
Saison, wenn es irgendwer gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, okay, nimm weniger, ja.
Ja, also damit rechnen konnte man auf jeden Fall nicht. Wenn man bedenkt, dass Freiburg als momentan 11. Platzierter zuletzt wirklich noch einige Punkte geholt hat, dann und sich dadurch, sage ich jetzt mal, unser rechnerischer Klassenhalt sogar noch verschoben hat, wir hätten einen unter normalen Umständen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wenn Freiburg jetzt nicht plötzlich so aufgedreht hätte, hätte man Klassenerhalt sogar schon früher in der Tasche haben können.
Ja.
Also ist jedenfalls echt eine tolle Sache und wie du es auch schon gesagt hast, ich finde auch, die Mannschaft hat sich im Laufe der Saison gesteigert. Es hat ziemlich viel Anlauf gebraucht, aber Gott sei Dank dann zum richtigen Zeitpunkt auch die wichtigen Punkte geholt.
Jetzt sprichst du es gerade an, Punkte geholt. Ich würde sagen, wir schlagen jetzt gleich mal den Bogen zu den letzten Spielen unserer Eisbären. Ihr kennt es ja schon, wir lassen die Spiele immer noch ein bisschen Revue passieren und sprechen über ja, Highlights, besondere Vorkommnisse, was auch immer. Die letzten Spiele waren ja tatsächlich Highlights, sowohl spielerisch als auch natürlich vom Drumherum. Deswegen, bevor wir jetzt zum ersten Highlight-Spieltag kommen, würde ich sagen, ma machen wir es ganz kurz. Es gab ja das Dienstagsspiel zu Hause gegen Bad Nauheim. Die Eisbären haben das Spiel 6:2 gewonnen. Und ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht groß drüber sprechen. Vielleicht erwähnenswert, 6:0 der Spielstand bereits nach 30 Minuten. Ich kann mich noch erinnern, ich war im Stadion und habe zu meiner Sitznachbarin gesagt, naja, okay, das wird eine zähe Partie und ja, gefühlt zwei Wimpernschläge später steht es irgendwie 6:0. Also war schon besonders dann und naja, da wusste man dann eigentlich, dass das Ding auch durch ist.
Es war allgemein, finde ich, eine ganz interessante Partie, wenn man vom Spielverlauf mal weggeht ein bisschen und die Statistiken anschaut. dann kommt man nicht drauf, dass das Spiel 6:2 ausgegangen ist und zwischendurch 6:0 stand schon nach 30 Minuten. Es waren 31 zu 33 Schüsse. Und ja, was soll man sagen? Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass Bad Nauheim einfach nichts entgegenzusetzen hat. Und ja, in den entscheidenden Augenblicken unsere Spieler einfach getroffen haben, mit auch einer Torsicherheit, die man so jetzt noch nicht kannte. Mag natürlich auch der Abwehr des Gegners geschuldet gewesen sein, aber sowas musst du dann auch erstmal ausnutzen. War ja auch in der Vergangenheit immer wieder so ein Manko, dass man die Fehler des Gegners nicht konsequent nutzen kann. Und umso wichtiger war es in dem Spiel.
Ja, Haken dran, würde ich sagen. Und kommen wir gleich zum ersten Highlight-Spieltag aus der jüngeren Vergangenheit. Es war der Retro-Spieltag gegen Crimmitschau. In der Donauarena stand alles im Zeichen der vergangenen Eisbärentage. Und wir haben es jetzt natürlich in unseren Notizen für die heutige Folge chronologisch geordnet, aber ich würde sagen, wir lassen das einfach jetzt direkt mit einfließen, weil es, glaube ich, ganz gut passt. Ja, Retro-Spieltag, schöne Sache, war meiner Meinung nach notwendig oder es wurde einfach Zeit, dass auch die Eisbären sowas mal auf die Beine stellen. Ich glaube, die Resonanz war durchweg positiv. Zumindest was man so im Umfeld mitbekommen hat. Und dazu natürlich garniert mit einem 6:0 Heimsieg. Also auch das darf man nicht außer Acht lassen. Rundum gelungener Spieltag, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es ja im Vorfeld auch schon die Idee, sei jetzt mal ausgiebig gelobt. Und die Umsetzung war wirklich super fürs erste Mal vor allem. Also man hat sicherlich ja bei anderen Clubs ein bisschen sich abschauen können, wie man sowas am besten umsetzt, aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man es selber machen muss. Und ich fand es toll, auch die ganze Aufmachung. Mit dem alten EVR-Logo, auch in allen Grafiken eingebaut auf den LED-Banden und so weiter. Das war schon toll und das hat richtig, richtig Stimmung gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Dazu gepasst hat natürlich dieses glasklare Spiel. Ist einfach mal auch schön, wie auch in den Spielen zuvor schon, wenn man sich keine Sorgen machen muss. Wenn das letzte Drittel einfach so dann dahin plätschert und man sich einfach freuen kann, dass die Sache schon erledigt ist, tut auch dem Herz gut, muss man sich nicht so drüber ärgern oder so nervös sein. Ja, rundum gelungene Veranstaltung, würde ich sagen.
Ja, ich finde es immer schade, wenn du sagst, machst einen Motto-Spieltag und ich meine, die Eisbären-Orga ist ja bekannt dafür, dass sie gerne und oft wichtige Themen in den Vordergrund rückt und dazu dann Spieltage ausrichtet. Und dann machst du so einen Spieltag und machst dir wirklich Gedanken auch ums Rahmenprogramm, stellst Aktionen auf die Beine etc. Und dann siehst du irgendwie ein Grottenspiel oder vielleicht sogar eine Niederlage. Ich finde, das ist immer das extrem Bittere. Natürlich, du weißt es im Vorfeld nicht, klar. Der Gegner kann an dem Tag stärker sein, ist vielleicht erst recht motiviert, wer weiß. Aber das hat dann immer so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack, weil du halt sonst eigentlich einen rundum gelungenen Tag hast oder hättest. Und das war jetzt hier bei uns im Retro-Spieltag ja zum Glück nicht der Fall. Also da hat ja wirklich alles gepasst. Du hast es gerade schon angesprochen, viel Liebe zum Detail mit den Grafiken, mit dem Torjingle. Also man hat schon gemerkt, dass sich da wirklich Gedanken gemacht wurde. Ja, was gibt's sozusagen? Es gab die Einspieler auf dem Videowürfel von ehemaligen EVR-Stars. Auch das war echt, hat teilweise schon für Gänsehaut gesorgt, wenn du die dann siehst, mit ihren Videobotschaften und du erinnerst dich dran, wie du denen vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder noch früher in der Donauarena oder im alten Eisstadion zugejubelt hast. Ist schon was Besonderes.
Ja, sehe ich auch so. Dazu gepasst hat auch vorm Spiel in der Fanzone gab es Autogramme von einigen ehemaligen Spielern. Da war zum Beispiel ein Günter Dörfler dabei, ein Tom Meyer, Stefan Thurber, Bogdan Selea. Also ich meine, kann man ewig jetzt diese Liste weiterführen. Jeder, der sich dafür interessiert, hat es ja auch selber mitbekommen, dass man auch diese Leute alle jetzt wieder zusammengeholt hat, was ja ein bisschen so fast wie so ein Klassentreffen war, obwohl die teilweise ja überhaupt nichts miteinander zu tun hatten, rein von der Zeit her. Aber die hatten auch Mordspaß, glaube ich, in der Fanzone und natürlich dann auch später. Und ja, ist eine tolle Sache gewesen. Also auch hier herzlichen Dank an die Verantwortlichen der Eisbären, dass man das probiert hat, dass man diesen Retro-Spieltag jetzt auch mal nach Ringsburg praktisch holen konnte, wenn man das so sagen will. Und die Umsetzung war wirklich top. Vielleicht sicher, man findet immer irgendwas, was man besser machen kann. Jetzt auf Anhieb fällt mir wenig ein. Vielleicht könnte man schauen, ob man eine Ausnahmegenehmigung für die Donauarena bekommt, für ein Mehr aus Sternwerfern nächstes Jahr. Das fände ich auch geil. Wird es nicht geben können, aber fände ich mega, wenn man dann das Licht ausmacht und ja. Naja, jetzt schwelgen wir in Erinnerungen. ja, nee. Also mit einem Wort, cool.
Ja, auch cool übrigens, das sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass die Eisbären-Verantwortlichen oder den Wunsch der Fans, ich glaube schon, dass man es so nennen kann, erhört haben. Und die Retro-Trikots, dass es die jetzt auch im Fanshop als Fantrikot zu kaufen gibt. Ursprünglich war es ja wohl so gedacht, dass die Game One-Trikots lediglich als Versteigerung eben an den Fan gebracht werden. Jetzt gibt es die Retro-Trikots eben auch im Shop zu kaufen. Auch das ist eine tolle Sache, weil es halt einfach zeigt, A, dass die Eisbären durchaus mitbekommen und hören, was den Fan so umtreibt, was ja sowieso super wichtig ist. Aber auch B, dass die Fans auch diesen Spieltag schon ja, als was Besonderes gesehen haben und da auch ein Andenken haben wollen, dass sie dann auch weiter in der nächsten Saison oder in den nächsten Saisons im Stadion tragen können.
Ja, ich denke, es wäre auch, ich kenne natürlich nicht, was da im Hintergrund passiert ist, weiß ich jetzt nicht, aber es wäre schon auch sehr schade gewesen, nicht nur für die Fans, wenn es das Trikot nicht gegeben hätte zum Kaufen. Es wäre natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, vergebene Liebesmühe gewesen, dieses Trikot extra so zu gestalten und dann nicht auch diese paar Euro, die man damit halt auch verdienen kann, logischerweise, dann auch mitzunehmen. Von daher gut, dass das jetzt noch geklappt hat, gut, dass man sich dazu entschieden hat und damit ja, alles gut.
Ja, alles gut. Der nächste wirklich besondere Spieltag folgte ja dann schon 2 Tage später. Ich glaube, man kann fast schon sagen, das war noch ein größeres Highlight eigentlich als der Retro-Spieltag. Wird mir jetzt vielleicht nicht jeder recht geben, aber ich glaube, im Großen und Ganzen, denke ich, wird's so gewesen sein. Ja, der Sonderzug nach Bietigheim. Ich würde sagen, wir quatschen jetzt gleich ganz ausführlich über den Tag an sich. Zum Spiel selber will ich gar nicht so viele Worte verlieren. Ich glaube, du auch nicht, Nico. Und ich glaube, das interessiert euch da draußen auch eher weniger. Ihr habt es ja alle mitbekommen, egal ob ihr vor Ort dabei wart oder daheim über Sport Europe oder über einen Live-Ticker mitgefiebert habt. Unsere Eisbären haben jetzt nicht den besten Tag erwischt, um es mal so nett auszudrücken. Und nachdem das Spiel dann nach ja, gut 30-minütiger Verspätung doch noch angepfiffen wurde, nachdem es ja fast schon ein bisschen auf der Kippe stand wegen Bandenproblemen in Bietigheim, ja, hüllen wir einfach mal den Mantel des Schweigens über den sportlichen Teil, weil ich glaube, zum Tag an sich gibt es eh mehr als genug zu sagen, oder?
Ja, das ist richtig. Also, ja, es war eine Wahnsinnsveranstaltung. Jetzt im Nachhinein muss ich wirklich sagen, war mir dann das Spiel auch egal auf der Rückfahrt, also ziemlich schnell zumindest, ist das in Vergessenheit geraten und es war auch zum Vergessen. Nee, aber alles in allem, Organisation fand ich persönlich wirklich top. Es hat alles geklappt, dass auf der Rückfahrt es zu Verzögerungen kam, war jetzt nicht die Schuld der Organisatoren. Von daher kann man da auch niemandem einen Vorwurf machen und haben wir auch alle überstanden und überlebt. Von daher auch das eigentlich auch ganz nett gewesen, immerhin. Konnte man mit einem Haufen gleichgesinnten Leute da diese Zeit verbringen. Ich fand's mega. Könnte man gern jedes Jahr machen.
Mei, wenn man sich überlegt, es hat schon ja schön in der Früh angefangen, du kommst da zum Bahnhof hin und siehst überall schon die EVR-Fans, egal ob es jetzt unten am Bahnsteig war, in der Vorhalle oder noch schnell irgendwie beim Bäcker sich noch ein bisschen was kaufen, dann hast du die Fanclubs, die gefühlt 700 Paletten Dosenbier irgendwie aufgestapelt hatten, war da schon einfach eine. Ja, schon spezielle, besondere Atmosphäre, finde ich. Und ja, dann kommt da der Zug und jeder freut sich. Du suchst da dann deinen Platz. Ich glaube, auch das hat relativ gut funktioniert, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, wo es vielleicht nicht ganz geklappt hat, dass die Leute zusammensitzen konnten oder ihren Platz dann vielleicht nochmal räumen mussten. Das ist jetzt so ein Punkt, klar. Da könnte man jetzt drüber sprechen. Ich meine, man hat das am Anfang des Zuges ein bisschen mitbekommen, dass da wohl dann Abteile für die Verpflegung genutzt werden mussten. Das wäre jetzt so ein Punkt, das könnte man vielleicht bei einer weiteren Sonderzugfahrt ein bisschen besser planen. Es soll aber jetzt keine krasse Kritik sein oder so, denn du hast es selber schon gesagt, also überhaupt so ein Event durchzuplanen, da gehört schon echt viel dazu. Und es war einfach insgesamt toll organisiert. Also
Ja.
die Ordner haben ihren Job wirklich super gemacht. Und ich glaube, es war nicht leicht, das so zu organisieren und auch das über den ganzen Tag so durchzuziehen. Von daher Respekt an jeden, der da in der Organisation irgendwie involviert war. Ihr habt echt einen Top-Job gemacht, damit wir Fans uns da wirklich gut aufgehoben fühlten und einfach eine tolle, tolle Zeit hatten.
Dem, glaube ich, kann man gar nichts mehr hinzufügen. Besser kann man es nicht sagen. Ja, für alle, die irgendwie vielleicht zu Hause geblieben sind, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man sich dazu entschließt. Nee, für alle, die zu Hause waren und die vielleicht ein bisschen mitbekommen wollen, jetzt im Nachhinein, wie es denn so war auf der Fahrt, wie war die Stimmung? Es gab ja einen Partywaggon in der Mitte des Zugs. Da haben wir ein bisschen was zusammengetragen. An Stimmung sozusagen, dass wir vielleicht mal euch ein bisschen auf die Ohren geben wollen, ganz kurz, dann könnt ihr einen Eindruck gewinnen.
Ist eigentlich echt super gewesen. Zu den Aufnahmen der Stimmung passt natürlich auch, dass wir diesmal von euch auch wissen wollten, wie fandet ihr denn den Sonderzug so? Also an all diejenigen gerichtet, die dann auch dabei waren. Auch da haben wir wieder wirklich sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, die meisten bisher bei unserer Meinungsrubrik. Was auch dafür spricht, dass einfach die Leute alle selbst Tage danach noch geflasht waren und sie das einfach mitgenommen hat. Und ich würde jetzt da einfach mal ein paar Stimmen, wie immer, hier in den Podcast bringen. Denn dafür machen wir das ganze Jahr und wir wollen ja, dass ihr euch da auch wiederfindet und vielleicht dann nochmal über diesen Tag schmunzeln oder sinnieren könnt. Ja, die EVR-Memes-Seite hat ja auch fleißig Memes gepostet, den ganzen Tag über. Sie schreiben da, bis aufs Ergebnis, haben wir ja gerade eben schon thematisiert, war es ein runder Tag. Sehr sympathisch, dass Jonas Neffing gleich sein Hut runtergefallen ist bei der Frage nach der Wohnung in Berlin.
Ja.
Also, das ist natürlich echt, als ich das gelesen habe, fand ich richtig, richtig super. Das fast schon dreist, so eine Frage zu stellen, ist natürlich top. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir es schon erwähnt haben, aber für alle zum Verständnis, auf der Rückfahrt waren ein paar Spieler der Eisbärenmannschaft mit dem Zug, die dann eben die Rückfahrt mit uns im Sonderzug angetreten haben. Das waren Jonas Neffin, Marian Bauer, Alejandro Angaran und ich glaube Jakob Weber, wenn ich jetzt alle im Kopf habe.
Also die habe ich auf jeden Fall auch im Kopf. Ich weiß nicht, ob es noch mehr waren, die man vielleicht dann bloß nicht zu Gesicht bekommen hat, kann ich jetzt nicht sagen, aber es war sehr, sehr voll und sehr, sehr laut und deswegen war das nicht ganz klar, wer da noch alles im Zuge ist.
Also sorry, liebe Eisbären, falls wir jetzt irgendwen vergessen haben. Aber auf jeden Fall auch das wieder eine schöne Sache, dass sich da ein paar Spieler bereit erklärt haben, gerade jetzt nach dem eher nicht so prickelnden Spiel, dann trotzdem die Fahrt im Zug zurück anzutreten. Gut, es wusste noch keiner, dass wir da eine Zeit lang stehen würden, dann im Nirgendwo, aber gut, das war jetzt nun mal so. Zurück zu den Meinungen. MXRI0 schreibt zum Beispiel, es war sehr geil, vor allem, dass die Spieler noch gekommen sind. Passt jetzt natürlich
Ja.
perfekt zu dem, was wir gerade gesagt haben. Thomas Christi 76, mir hat sehr gut gefallen. Dank Konsti, Alejandro und unserem Comedian Marian war der ungeplante Stopp sehr kurzweilig. Also Konsti Ontel war offensichtlich auch mit dabei, aber dadurch, dass er jetzt nicht der Größte ist, haben wir ihn wahrscheinlich nicht gleich gesehen. Sorry, Konsti. Ja, Berger Ludwig schreibt gerne wieder, bis auf Ulm. Das war eben der ungeplante Stopp, war alles supi. Silvias Blumenladen 2-0. Highlight Marians schlechte Witze und doof waren sie eigentlich nur die Einlasskontrolle. Da war Bietigheim nicht bereit für uns. Auch
Ja, ist
dessen
richtig.
ein interessanter Punkt. Ja, war tatsächlich schon überraschend, wenn man sich überlegt. Ich meine, sie wussten es ja, dass da ein ganzer Pulk an EVR-Fans kommen wird und dann irgendwie zwei Leute gefühlt am Einlass hinzustellen. Ja. Hätte man wahrscheinlich anders machen können.
Ja, das hätte man sogar anders machen müssen. Ich meine, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, vorher genau zu wissen, wie viele Leute kommen, was ja nicht immer so ist, ja, hätte man anders machen müssen. Vielleicht wird man in Bietigheim das beim nächsten Mal auch anders machen. Weiß ich nicht, ob das da irgendjemanden interessiert, aber war jedenfalls uncool.
Gerade auch, wenn man sich überlegt, wie oft das wir durchaus oder wir Eisbären-Fans oftmals schimpfen, dass bei uns die Organisation vielleicht nicht ganz optimal ist oder so. Man hat da ganz klar gesehen, dass es auch an anderen Standorten nicht immer reibungslos funktioniert. Und gerade bei solchen Events ist es natürlich ja maximal bitter, möchte ich es jetzt mal
Ja,
diplomatisch ausdrücken.
man muss natürlich auch sagen, jetzt im Nachhinein, das sieht man das alles nicht mehr so tragisch, das war alles gut, wir sind alle reingekommen.
Logisch.
Aber ja, das ist halt was man als Standort vielleicht fürs nächste Mal mitnehmen kann, weil Gästefans auch zahlende Fans sind. Und wenn ich weiß, da kommen ein Haufen Leute und die kommen ja vor allem alle auf einmal, ne? Dann muss ich halt da ein bisschen das aufbohren. Diese Einlasskontrolle und stell halt da, wenn es statt zwei schon vier sind, dann geht es schon doppelt so schnell. Also, naja, das ist mir nur so als gut gemeinten Hinweis. Vielleicht kann man das dort in Zukunft anders machen. Uns wird es sehr wahrscheinlich in der Form nicht mehr betreffen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal einen Sonderzug nach Bietigheim machen, aber egal.
Ja, zwei Meinungen hätte ich noch und dann schauen wir mal weiter, was wir noch so im Gepäck haben. Blauhammer beispielsweise gibt EVR-Memes recht, hat da direkt darauf geantwortet, dass er sich nur anschließen kann, dass Jonas Neffin ein sehr sympathischer Kerl ist. Saß einige Minuten bei uns, aber meine Frage nach der Wohnung war schon frech. Also die Frage kam wohl von ihm. Schön, dass er es selber gemerkt hat, dass sie frech war. Aber legitim. Und ich glaube, gerade in der Stimmung kann man das definitiv mal so bringen. Und natürlich Marian Bauer, richtig lustig und sympathisch. Insgesamt war es ein gelungener Tag, sehr gut organisiert. Also auch hier nochmal ein Lob an die Organisatoren. Die Niederlage war schnell vergessen. Ich glaube, das ist wirklich ja, die Quintessenz des Ganzen. Es war einfach wirklich so gut organisiert, dass du auch nach der 3:0-Niederlage ja, abhaken und einfach feiern. Und jetzt lass mich kurz zu Facebook rüber switchen. Denn auch da haben uns noch Meinungen erreicht. Und zwar von Matthias Häusler. Er hat es ein bisschen aufgeteilt in Tops und Flops. Top war definitiv die Stimmung im Zug und, und in der Gästekurve. Wichtiger Punkt, auch das glaube ich, darf man nicht außer Acht lassen. Also so eine prall gefüllte Gästekurve, die wirklich auch richtig Gas gegeben hat. Fanmarsch zum Stadion, unsere sympathischen Ordner sowie unsere geile Reisegruppe. Und ja, die Flops, halt das Ergebnis, die Wartezeit auf der Rückfahrt im Zug und natürlich die Verletzung von Kevin Slezak.
Ja, bei der sich ja zum Glück herausgestellt hat, dass sie nicht besonders schwer war, obwohl es zunächst schon danach aussah. Vielleicht ganz kurz noch, wenn ich darauf mal kurz eingehen kann, auf diesen Punkt mit der Stimmung in der Gästekurve. Da will ich jetzt überhaupt keinen Grinch spielen oder so. Ich persönlich fand es, das war natürlich auch dem Spiel geschuldet, logischerweise. Ich persönlich fand es nicht besonders gut für das, dass die Gästekurve so voll war mit uns, ich glaube 550 Leuten und vielleicht sind ja noch einige auch so noch mit dazu gekommen mit dem Auto oder so. Das lag in erster Linie natürlich einfach am Spiel. Wir wollten darauf eigentlich nicht mehr eingehen. Ich sage es jetzt nur in einem Satz. Wir hatten keine echten Chancen. Es war zu keinem Zeitpunkt irgendwie erwartbar, dass wir an dem Spiel noch was drehen. Und das hat sich einfach meiner Meinung nach auch auf die Gästekurve übertragen. Die Vorsänger, die da von der Szene dabei waren, haben alles gegeben. Die haben sie wirklich die Seele aus dem Leib gebrüllt, haben das meiner Meinung nach mega gut gemacht, aber haben es einfach nicht geschafft, diesen Funken zu entfachen, weil man halt einfach doch zu enttäuscht war in dem Moment vom Spielverlauf. Ich hätte es besser erwartet oder hätte es mir besser gewünscht, hätte uns lauter eigentlich erhofft, aber ja, das wie gesagt nur am Rande, das ist keine Kritik an keinem. Mir ging es ja selber auch so, ich war enttäuscht und schade ist es nur ein bisschen für, wie gesagt, die Vorsänger, die meiner Meinung nach da wirklich einfach tolle Leistung gezeigt haben und ich weiß nicht, ob jemand dann danach irgendwann mal wieder Wort sprechen kann nach so einem Abend, wenn er da die Kurve immer anpeitscht. Für die war es ein bisschen schade, weil die, glaube ich, hätten sie da auch mehr erwünscht, aber alles in allem ist es gut. Trotzdem war es gut, ja. Ja, das war's von meiner Seite.
Okay.
Ich wollte das nur noch loswerden, ne, dass ich einfach fand, okay, das war ein bisschen wenig für das, was man erwarten
Okay.
konnte, aber es lag einfach am Spiel. Das ist halt so. Du hast halt bei solchen Events auch immer das Spiel als Variable dabei. Du weißt ja nicht, wie sowas ausgeht. Wir haben es ja beim
Ja, logisch.
Retrospieltag schon gesagt, da hat es gepasst mit dem 6:0 gegen Crimmitschau. In Bietigheim hat es halt nicht gepasst und dann ist natürlich die Stimmung auch jetzt nicht so gut, zumindest während dem Spiel.
Wobei ich es interessant fand, weil ich der Meinung bin, also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich fand die Stimmung eigentlich für das, dass ja das Spiel eigentlich nicht wirklich was hergegeben hat, schon
Ja, gut, so
wirklich
gesehen,
gut.
ja.
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 Und was mir halt extrem auffallen ist, von Bietigheim kam ja gefühlt erstmal gar nichts. Also die Arena war ja erst dann da, als sie schon, glaube ich, 3-0 geführt haben oder so. Und das finde ich fast ein bisschen trauriger, als dass wir jetzt nicht das ganze Stadion abgerissen haben. Da war ich selber sehr überrascht tatsächlich, weil ich mir schon gedacht hätte, okay, das wird jetzt so, ja, so ein klassischer, besonderer Spieltag, wo beide Fanlager ihr Äußerstes
Ja,
geben, aber
ja.
das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht, sondern ich hatte eher das Gefühl, wir haben gut Gas gegeben, das Spiel lief dann nicht so in unsere Richtung, dann natürlich lässt es dann ein Stück weit auch nach, klar. Und erst als das Spiel dann für Bietigheim in trockene Tücher war, kam dann so die Arena ein bisschen auf.
Ja.
Und ja, was soll man jetzt dazu sagen, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, wie die Akustik in Bietigheim ist. Wir wissen es ja aus der Donau-Arena, dass das durchaus einmal sein kann, dass das nicht so rüberkommt, wie es vielleicht tatsächlich ist. Das mag da auch für beide Seiten gegolten haben. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist die Akustik in Bietigheim auch top und sie waren wirklich nur leise. Ich weiß es wirklich nicht. Ich sage bloß, es könnte an mehreren Sachen liegen. Ja, das Spiel war jetzt allgemein kein großer Leckerbissen. Ne? Also Bietigheim hat das schon gut gemacht und letztlich ungefährdet gewonnen. Aber ja, ich finde halt, das Spiel hat immer extreme Auswirkungen auf die Stimmung. Gerade ja, wenn auch Leute dabei sind, die halt jetzt nicht zu dieser, ja, zu dieser Fanszene jetzt bei uns aus B9 gehören, die natürlich schon mitsingen und mitklatschen, aber sich halt dann vielleicht eher noch von einem Spielverlauf beeinflussen lassen. Und ja, so ist es halt. Aber es war alles gut. Also wie gesagt, ist keine Kritik. Ich wollte bloß sagen, ich habe es ein bisschen anders empfunden. Und alles gut. Beim nächsten Mal gewinnen wir im Sonderzug und damit hat sich das dann erledigt. Dann schreiben wir alles in Grund und Boden.
Sehr gut, so machen wir das. Ja, rundum gelungenes Erlebnis, glaube ich, für jeden, der in irgendeiner Form mit dabei war. Auch für die Leute, die jetzt vielleicht nicht mitfahren konnten, aber trotzdem natürlich die Infos bekommen haben über einen EBR-Live-Ticker. Ich glaube, die haben ja etliche Videos aus dem Zug gepostet, um die Stimmung auch nach Hause zu transportieren. Also auch da insgesamt wirklich, glaube ich, hat jeder was dazu beigetragen, dass das ein besonderer Spieltag war, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Ja, gutes Schlusswort würde ich sagen für das Thema. Wir haben nämlich noch zwei Spiele im Gepäck. Heute alles ein bisschen umgedreht in der Reihenfolge, als ihr es vielleicht normalerweise gewohnt seid. Wir wollten einfach jetzt das Thema nicht auseinanderreißen. Retro-Spieltag und Sonderzug. Da finde ich es besser, wenn man einfach mal beim Thema bleibt. Aber wir haben ja noch die Spiele gegen Weiden und in Gaufbeuren bisher unterschlagen. Oberpfalz-Derby gegen Weiden. Ich persönlich hatte eigentlich ein bisschen so eine Wiedergutmachung von der Mannschaft erwartet. Ich dachte, die werfen sich jetzt besonders rein, nicht nur, weil es Derby ist, sowieso, aber dann auch noch eben als nächstes Spiel direkt nach der Niederlage in Bietigheim. Und ja, ich meine, es ist ja jetzt kein Geheimnis, man kann das sagen, wir haben gewonnen. Aber ich hatte diesen Eindruck nicht. Also ich habe weder eine Mannschaft gesehen, die sagt, sie will irgendwie ein bisschen Wiedergutmachung für die Fans, noch habe ich eine Mannschaft gesehen, die jetzt da im Oberpfalz-Derby alles reinwirft. Das heißt, eine habe ich schon gesehen, das war bei Weiden.
Ja.
Und ich will das jetzt nicht so hoch aufhängen. Man kann schlechte Spiele haben, man kann auch mehrere schlechte Spiele am Stück haben. Wir hatten vorher gute Spiele am Stück. Also das geht natürlich in beide Richtungen alles gut, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Aus meiner persönlichen Sicht war Weiden über zumindest die ersten zwei Drittel die klar bessere Mannschaft. Wir hatten schon auch Chancen, so ist es nicht, aber insgesamt gesehen meiner Meinung nach die bessere Mannschaft, die viel agilere Mannschaft, die schnellere Mannschaft mit mehr Willen. Und wir kamen dann vor allem im letzten Drittel nochmal zum Zug, meiner Meinung nach, weil Weiden da das Tempo nicht mehr gehen konnte, dass sie in die ersten zwei Drittel gegangen sind. Ja, es passt zu der Saison, die Weiden jetzt hat, dass wir das dann trotzdem noch gewonnen haben. Mit ein bisschen mehr Glück wären es sogar 3 Punkte gewesen statt 2, wenn man da nicht noch das Gegentor bekommen hätte, kurz vor Schluss bei 6-5. Ja, wie hast du das Spiel erlebt, Tom?
Ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht ob der Leistung der Eisbären. Ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung, wie du es gerade schon versucht hast zu erklären. Es ist halt irgendwie doch Derby und gegen Weiden und du kannst Punkte holen, auch für dein Saisonziel und Wiedergutmachung für die Niederlage beim Sonderzugspiel. So weit würde ich jetzt nicht gehen, weil ich glaube, als Mannschaft, du hakst es ab und dann ist das wurscht, was das Spiel davor war. Ja. Aber ich hätte mir auch ein bisschen druckvollere Eisbären gewünscht, die das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel an Weiden übergeben haben und das wäre eigentlich nicht nötig gewesen, meiner Meinung nach. Und Weiden hat halt genau das gemacht, was sie irgendwie seit Monaten machen, obwohl sie unten drin stehen, obwohl sie Ausfälle zu verkraften haben, obwohl abseits des Eises immer wieder Schlagzeilen gemacht wurden, haben die trotzdem immer irgendwie ihr Spiel so durchgezogen und konnten damit dann schon auch immer punkten. Ich meine, es hat jetzt hier nur zu einem Punkt gereicht, Aber trotzdem, es hat halt zu einem Punkt gereicht. Und sie waren da irgendwie genauso unangenehm wie in den anderen Spielen. Und da muss ich sagen, ich finde das schon bemerkenswert irgendwie. Und mir tut es weh, wenn ich das so sage, weil wir reden da jetzt über Weiden. Und, aber es ist schon irgendwo ja, speziell, dass die trotzdem dann immer wieder eigentlich vergleichsweise gut spielen, trotz vieler Rückschläge. Am Ende reicht es dann offensichtlich regelmäßig dann nicht zur vollen Punktzahl oder zu der Punkteausbeute, die vielleicht auch gerechtfertigt wäre für den Aufwand, den sie betreiben. Aber sie betreiben diesen Aufwand und sie sind damit zumindest während der 3x20 Minuten vergleichsweise erfolgreich. Und das ist, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Das ist irgendwie, das kann irgendwie nur Weiden in dieser Saison so, habe ich das Gefühl. Ich habe keine Ahnung.
Ja, aber das stimmt schon. Die haben ja auch das schon länger, dieses Problem, dass die extrem viel Aufwand betreiben für ein Tor, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Dass dann ein Tor rausspringt. Und so war es ja gegen uns auch. Also Weiden hätte, wenn die in Toren das hätten ummünzen können, was sie gespielt haben, dann hätten die nach den ersten beiden Dritteln das Spiel eigentlich schon gewinnen können. Weil dann, sage ich jetzt mal, mit ein bisschen mehr Glück können die 3-1, 4-1 führen.
Ja, genau,
nach 40 ich, ja. Minuten.
Zum Glück war es nicht so.
Ja, und, umso besser für uns. Ja.
Genau. Zum Glück haben wir dann zumindest noch 2 Punkte geholt nach Penaltyschießen. Gleichzeitig in diesem Spiel eben den Klassenerhalt fix gemacht. Auch das, glaube ich, kann man nicht oft genug erwähnen. Und ist natürlich gerade dann in so einem Spiel, ja, geht halt nochmal schöner runter irgendwie.
Ja, das stimmt natürlich.
Und ja, überragender Mann mit 4 Punkten und dem Game-Winning-Penalty Jeremy Bracco.
Ja, überragend. Wirklich, kann man echt so sagen. Für den Punkt habe ich mal wieder eine ganz kleine Statistik vorbereitet, nämlich der Rückblick auf diese 5 Spiele, die jetzt absolviert wurden, also zwischen unseren beiden Folgen, zwischen der heutigen und der letzten Folge. Bracco nämlich auf Platz 3 in der ligaweiten Scorerliste mit 11 Punkten aus 5 Spielen. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Kommen wir zum letzten Spiel. Ich glaube, auch das können wir. Leider, weil es ja eine recht deutliche Niederlage war und ja, es nie schön ist, über Niederlagen zu sprechen, relativ kurz abhandeln, würde ich jetzt fast mal behaupten. Das Spiel in Kaufbeuren, wir haben 7-3 verloren. Kaufbeuren hat sich nochmal verstärkt, hat Travis Turnbull von den Dresdner Eislöwen aus der DEL geholt. Nico, wir haben ja da schon privat auch ein bisschen drüber diskutiert, wie man denn solche Wechsel generell ja, findet oder gerade zu diesem Zeitpunkt auch in der Saison. Ich will jetzt da gar nicht zu viel drüber verlieren, deswegen lasse ich es jetzt einfach.
ja, nee, du hattest ja, glaube ich, ein bisschen so die Meinung vertreten, dass sowas nicht möglich sein sollte. Ich denke, darüber zu diskutieren ist müßig. Es ist so, dass die Regeln jetzt zumindest in der Saison so sind, wie sie sind. Es gibt ein Transferfenster, die Spieler haben Arbeitsverträge, die man auflösen kann. Und dann kann man innerhalb des Transferfensters natürlich auch wechseln. Ich weiß nicht, wie Kaufbeuren. Gut, okay, die hatten viele Verletzte über einen langen Zeitraum. Da gibt es sicherlich auch irgendwelche Zahlungen von Berufsgenossenschaft oder sonst was. Oder Leute, die von der Gehaltsliste praktisch dadurch runterkommen. Weil ich weiß nicht, wie die das sonst machen können. Die hatten oder haben 6 Ausländer, die haben Travis Turnbull. Ich meine, es war notwendig. Braucht man nicht drüber reden, aus Kaufbeurer Sicht, du musst ja nach jedem Strohhalm greifen und Travis Turnbull ist ein richtig dicker Strohhalm. Das hat er jetzt auch schon gezeigt, er hat 2 Spiele absolviert, hat 6 Punkte.
Ja, ich glaube, das ist genau diesen Spieler, den du in der Situation, in der sich Kaufbeuren befindet, brauchst. Also der ist ein Leader, der geht voran, nicht nur mit Führungsqualitäten, sondern auch mit Punkten. Ich finde, das hat man in Dresden schon gesehen, in der Aufstiegssaison schon und dann auch in ihrer DEL-Saison. Mich ärgert es halt ein bisschen, dass dieser Zeitpunkt des Wechsels eben jetzt so passiert ist. Klar, über Regularien und so braucht man nicht streiten, wenn die so sind und das die Regularien hergeben, dann ist es nun mal so. Aber ich finde es halt irgendwie bitter für Dresden einerseits, also für die DEL natürlich auch klar. Man kann davon ausgehen, dass Dresden absteigen wird, aber deswegen muss ja nicht jetzt schon Ausverkauf stattfinden. Ja. Also, ich meine, es sind ja auch noch Spiele zu spielen in der DEL. Und gleichzeitig hast du dann Zweitligisten, die sich dann mit solchen Spielern verstärken können und dann vielleicht nochmal in so einer entscheidenden Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, nochmal ein bisschen mehr ranklotzen können, als es unter normalen
Ja.
Umständen der Fall wäre, wenn jetzt Dresden nicht abgeschlagen letzter in der DEL wäre. Also, aber egal, ich habe gesagt, ich will da nicht zu weit ausholen, deswegen reicht es auch wieder mit meiner Kritik, aber ja,
Ich
es.
verstehe dich schon, ne? Also, aber es ist jetzt so, wie es ist, und Turnbull scheint in Kaufbeuren sowas wie auch ein Turnaround zu sein.
Oh, schönes Wortspiel.
Ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, natürlich. Nee, aber ja, ich finde trotzdem, um mehr auf das Spiel jetzt noch einzugehen, gut, ich meine, Kaufbeuren hat am Freitag in Kassel gewonnen, und zwar deutlich.
5:2.
Ja, ich finde trotzdem, dass wir hatten vorher, ich glaube, drei sehr, sehr gute Heimspiele am Stück, dann die Niederlage in Bietigheim, das gegen Weiden, was, wie angesprochen, das Spiel an sich auch nicht gut war, und jetzt die deutliche Niederlage in Kaufbeuren, Turnbull hin, Turnbull her. Ich persönlich denke, jetzt haben wir drei sehr gute Spiele geliefert und danach drei sehr schlechte Spiele geliefert. Ist alles okay, man kann auch drei schlechte Spiele liefern. Ich finde es nur schade ein bisschen, weil man sich jetzt gerade halt auch dieses Ziel mit Platz 6 unnötig schwer macht. Und klar, ich meine, die anderen Mannschaften wollen auch gewinnen. Man kann das nicht so machen, wie man sich's wünscht. Aber ja, speziell jetzt gegen Weiden und in Kaufbeuren müssen meiner Meinung nach mehr als 2 Punkte rausspringen, wenn du wirklich Sechster sein willst.
Ja,
Ne?
schon. Mei, ich glaube, man kann es schon ein bisschen in Relation setzen, wenn man sich jetzt Bietigheim anschaut. Die marschieren ja seit einiger Zeit relativ gut
Ja,
durch die
ja, ja.
Liga, sind eben Fünfter und haben jetzt aber auch schon ein bisschen Vorsprung zu uns auf den Sechsten. Und die, ich habe so das Gefühl, die gewinnen halt dann solche Spiele oder holen halt da diese Punkte, während wir das halt zuletzt nicht gemacht haben. Ich finde, es ist kein Beinbruch. Aber ob es jetzt in der Höhe notwendig gewesen wäre, dass du dir da in Kaufbeuren 7 einschenken lässt, ja, darüber kann man
Ja.
natürlich diskutieren.
Geht natürlich dann auch mal schnell auswärts, muss man auch sagen, ne?
Logisch, klar. Was man auch nicht unterschlagen darf, Kaufbeuren hat momentan immer wieder Verstärkung gehabt von Red Bull München mit einigen Förderlizenzspielern. Das ist natürlich dann schon auch nochmal eine andere Qualität, die sie da aufs Eis bekommen. Nichtsdestotrotz fand ich jetzt die Niederlage da einfach zu hoch.
Ja,
Dass du
sehe ich auch
verlieren
so.
kannst, okay, ist nicht geil, aber ja, ist halt so.
Ja, schließen wir doch die Spiele damit ab. Wir haben jetzt eh fast aufgrund der Sonderspieltage, sage ich jetzt mal, fast die ganze Folge damit verbracht. Ja, so sind jetzt diese 5 Spiele seit der letzten Folge mit 3 Siegen und 2 Niederlagen durchgegangen. Ich finde, das ist allgemein betrachtet dann doch noch eine sehr gute Bilanz, die man da ziehen kann. Klassen halt eingetütet. Kampf um Platz 6 läuft weiterhin, ist man immer noch dabei, alles gut.
Läuft.
Dann kommen wir langsam schon zum Schlussblock mit dem Blick auf die DEL2 allgemein. Was hast du dir da notiert, Tom?
Ja, über Kaufbeuren, glaube ich, haben wir jetzt schon genug gesprochen. Ja, da brauchen wir jetzt keine großen Worte mehr zu verlieren. Auch über Weiden haben wir ja schon gesprochen. Die sind ja mittlerweile Vorletzter. Auch da wird es nochmal spannend, glaube ich. Wer dann welche Platzierung im Tabellenkeller tatsächlich einnehmen wird. Das ist ja doch irgendwie relativ eng beieinander. Ich glaube, das größte Ausrufezeichen, Nico, das hier auf unserem Zettel steht, ist wohl eine Nachverpflichtung. Und zwar bei Bad Nauheim. Die haben Ryan Olsen zurück in die DEL2 geholt.
Ja.
Du lachst jetzt ein bisschen. Ich muss auch lachen. Und ich glaube, so wird es ganz vielen gegangen sein, als sie diese Meldung gehört haben. Olsen ist ja jetzt wahrlich kein Unbekannter, was
Ich
soll man
weiß nicht,
sagen?
was man dazu sagen soll. Ganz ehrlich. Bad Nauheim wird sich das irgendwie überlegt haben. Die haben natürlich mit ihm gesprochen, davon gehe ich jetzt mal aus. Man weiß ja auch immer nicht so ganz genau, was im Hintergrund passiert ist bei ihm. Vielleicht für ein paar Hörer, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Also Olsen, der nicht nur bekannt ist für ja, schnelle Spieldauerstrafen, sondern auch für genauso schnelle Vereinswechsel, war dieses Jahr ja schon in der DL2 unterwegs, ist dann wieder nach Amerika gegangen, da hat er jetzt, glaube ich, ein paar Spiele absolviert und hat dann den Vertrag wieder aufgelöst, ist jetzt von Bad Nauheim verpflichtet worden. Also die Details zu den Statistiken erspare ich uns jetzt, so tief braucht man nicht einsteigen. Aber ja, wahrscheinlich hat man sich halt in Nauheim gedacht, das könnte ein Typ sein für die Playdowns. Jemand, der halt weiß, dass man, wo man hingehen muss, damit es wehtut. In der Regel dem Gegner und nicht einem selbst. Und deswegen, das ist das Einzige, womit ich mir das erklären kann.
Ja, hast schon recht. Also ich
Ansonsten holt
meine,
man sich ultra viel Unruhe einfach nur ins Haus.
genau. Also muss natürlich nicht zwingend vorprogrammiert sein, diese Unruhe. Aber ich meine, wenn man sich die letzten Stationen und die Dinge ansieht, die man da so vernommen hat von Olsen, dann spricht natürlich schon sehr viel für Unruhe. Ja? Also dieses Image hat er leider. Ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, die das so sehen. Und dieses Image hat er sich wahrscheinlich auch ein Stück weit selber zuzuschreiben. Ja. Ob ihn persönlich das jetzt juckt oder nicht, ist ja wieder eine andere Geschichte.
Ja.
Ich bin froh, dass er nicht bei uns gelandet ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, dass keine Notwendigkeit besteht, dass wir einen Spieler diesen Typs
Ja.
verpflichten müssen. Weil du hast es richtig gesagt, ich glaube, der Gedanke ist wirklich der, für die anstehenden Playdowns einfach nochmal so eine Kante zu haben, der einfach, der einem unter die Haut geht.
Ja, im
Ich meine,
Prinzip ist ja Turnbull bei Kaufbeuren aus einem
genau.
ähnlichen Gedanken entstanden. Er ist bloß, ja, wie soll ich sagen, eher auf der guten Seite zu finden. Also ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Es sind beides solche Spieler, die du haben willst. Wenn es um so, ich sag mal, jetzt in Anführungszeichen ein bisschen dreckigere Play-Down-Spiele auch geht. Ne?
Ja, schauen wir
Ich
mal. Vielleicht
hätte.
spielt ja Nauheim gegen Kaufbeuren.
Ja, ich hätte ja, wenn dann lieber Turnbull geholt, aber leider gibt es den nur einmal. Aber ich schließe mich dir vollkommen an. Ich bin einfach nur froh, dass bei uns keine Notwendigkeit besteht. Ich finde es auch völlig okay, dass wir jetzt niemanden mehr holen. Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt Geld zu verbrennen. Klar würden Turnbull mir auch bei uns gefallen. Der hätte vielleicht auch bei uns im Rennen um Platz 6 dann noch ein gutes Wörtchen mitgeredet oder hätte vielleicht uns in Pre-Playoffs oder Playoffs weitergeholfen. Aber wir haben unser Hauptziel erreicht. Alles andere ist Kür und wir wissen, es wird sowieso jedes Jahr Verlust aufgefangen durch die Gesellschaft und wir müssen diesen Verlust ja nicht absichtlich vergrößern.
Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Ja, bevor es dann tatsächlich in die ja, Playoffs und Playdowns geht, sind ja noch ein paar Spiele zu gehen. Und wie immer zum Ende unserer Folge wollen wir euch natürlich einen Ausblick geben, was jetzt die Eisbären noch erwartet im verbleibenden Restprogramm. Machen wir es einfach ganz kurz. Diesen Freitag, 27.02., spielen wir um 20 Uhr zu Hause gegen die Wölfe Freiburg. Dann am Sonntag, 1. März, bereits um 16 Uhr gegen die eben angesprochenen Roten Teufel aus Bad Nauheim mit Ryan Olsen. Wie gesagt, Spielbeginn da schon um 16 Uhr. Das ist das erste Spiel an dem Spieltag. Alle anderen Partien beginnen frühestens um 17 Uhr oder noch später. Ja, weiter geht's dann die Woche drauf am Freitag, den 6.3. um 20 Uhr spielen wir zu Hause gegen die Krefeld Pinguine. Das ist auch unser letztes Heimspiel in der Hauptrunde. Und das letzte Spiel in der Hauptrunde bestreiten die Eisbären dann auswärts am Sonntag, den 8.3. um 17 Uhr bei den Ravensburg Tower Stars.
Ja, das ist dann der letzte Spieltag. Du hast es schon richtig gesagt, kurz darauf. Dann am Mittwoch nach diesem letzten Spiel geht es dann schon weiter mit den Pre-Playoffs. Vielleicht ohne uns im positiven Sinn. Wenn doch, wen hättest du denn gerne als Gegner? Nehmen
Auf
wir
jeden
mal an, wir
Fall.
belegen Platz 7.
Jetzt müsste ich direkt auf die Tabelle schauen, die habe ich jetzt tatsächlich nicht im Kopf, aber ich kann das sagen, wenn ich nicht als Gegner hätte in den Pre-Playoffs, und zwar wäre das Düsseldorf.
Da bin ich voll bei dir, ja. Ich würde auch Landshut ungern haben,
Ja.
gebe ich auch zu. Also, wenn wir jetzt einfach mal uns und Weißwasser in der Tabelle tauschen, dann wäre unser Pre-Playoff-Gegner Crimmitschau mit Heimrecht bei uns Best of Three die Serie und ich wäre da voll dabei. Finde ich ziemlich geil. Auch wenn Crimmitschau schwer, sehr, sehr schwer zu spielen ist, aber ist ein geiler Gegner. Und ja, aber natürlich wäre es uns, glaube ich, allen das Liebste. Wir würden einfach auf dem sechsten Platz bleiben, auf dem wir momentan sind und könnten uns nicht nur die Playdowns, sondern auch diese Pre-Playoffs in aller Ruhe aus der Ferne anschauen.
Ja, einfach ein bisschen Kräfte tanken und
Ja.
sich dann auf den sich herauskristallisierenden Gegner ein Stück
Richtig.
weit einstellen. Ja,
Dieser
und
sechste Platz, das nur noch ganz kurz am Rande, hat nämlich noch einen weiteren Vorteil außer der direkten Playoff-Qualifikation. Das würde nämlich auch bedeuten, dass man in einer ersten Playoff-Runde dann Krefeld und Kassel aus dem Weg geht, die beide sehr wahrscheinlich, das ist jetzt noch nicht ganz sicher, aber zu 99% gegen diese beiden Gewinner aus den Pre-Playoffs spielen werden. Und ja, muss ich jetzt nicht haben.
absolut.
Wenn man sich's schon wünschen dürfte, dann würde ich es mir so wünschen.
Wenn wir Sechster bleiben würden und es würde sich auch sonst nichts ändern, wäre unser Gegner ja Rosenheim, oder?
Richtig. Und das ist so ganz gut eigentlich, ne?
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, die haben weniger Bock auf uns als wir auf sie.
Das glaube ich auch, ja. Wobei die natürlich dann noch einige Rechnungen offen haben. Das könnte dann auch ein bisschen in die andere Richtung ausschlagen, aber wäre auf jeden Fall mir lieber natürlich als Krefeld oder Kassel. Wem nicht? Wahrscheinlich jedem.
Ja, so sieht's aus. Dann zum Schluss noch zwei oder ein Hinweis, besser gesagt, auf die DNL unserer Eisbären. Auch bei denen geht es jetzt dann um alles. Und zwar spielen sie in den Playdowns gegen Augsburg. Da findet das erste Spiel auswärts in Augsburg statt. Und zwar am 28.02. um 18:30 Uhr. Und darauf folgend dann am 1. März um 11:15 Uhr das Heimspiel, natürlich logischerweise erneut gegen Augsburg in der Donauarena. Da der Aufruf oder vielleicht der Hinweis, schaut's vorbei, unterstützt auch gerne die DNL. Die haben eine schwere Saison hinter sich. Nicht umsonst müssen sie jetzt in die Playdowns und ja, gibt's ihnen einfach ein bisschen Kraft, ein bisschen Rückendeckung, dass die Playdowns dann erfolgreich gestalten können.
Ja, das hätten sich die Jungs auf jeden Fall verdient von der U20. Die sind bisschen gebeutelt sportlich und wer da Zeit hat, schaut's vorbei. Dauerkarten haben kostenfreien Eintritt. Das Spiel findet in der Arena statt. Also das ist wirklich auch eine ganz kommode Sache, sage ich jetzt mal, da einfach ein bisschen Zeit zu verbringen. Die Uhrzeit ist natürlich immer nicht ganz günstig da am Sonntag, Mittag. Aber wer da sonst nichts vorhat, hat jetzt was vor.
Ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Nico, du hast ja schon gesagt, aufgrund der vielen Sonderspieltage ging es jetzt heute ein bisschen länger. Aber wir sind der Meinung, dass wenn es schon mal solche besonderen Spieltage gibt, dann muss man da auch ausführlich drüber sprechen. Und deswegen wollten wir euch natürlich da nochmal mitnehmen und diese Spieltage wirklich auch ausführlich nochmal ins Gedächtnis rufen. Und vielleicht wird der ein oder andere dann heute nach der Folge dann doch nochmal oder auch schon währenddessen an die schönen Momente denken. Deswegen machen wir das Ganze. Und ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit reinhört, dass uns fleißig auf den sozialen Medien folgt, unserem WhatsApp-Channel da mal reinschaut. Und ja, das wäre es dann für diese Woche gewesen, würde ich sagen.
Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, dann, wenn die Hauptrunde ist, dann schon zu Ende, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau. Dann also haben wir News, wie es weitergeht, wie die Termine sind, wie wir spielen und so weiter und so fort. Also bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus.
Schöne Restwoche. Bis dann. Ciao.